Werte Hörer, wie schwer wiegt der Vorwurf der Vetternwirtschaft in der AfD? Was steht im Brandbrief des Bundesverbandes der mittelständischen Wirtschaft, BVMW, an die deutsche Bundesregierung? Und wie will der deutsche Bundesinnenminister Alexander Dobrindt den Verfassungsschutz ausbauen? Diese und viele andere Fragen haben wir unseren Gästen in dieser Woche gestellt. Mein Name ist Robert Mayer und ich begrüße Sie zum Wochenrückblick hier beim Kontrafunk. Kürzlich konnte man auf der Startseite des US-amerikanischen E-Mail-Anbieters AOL folgende Schlagzeile lesen. Climate change could heat the earth right into a new ice age. Zu Deutsch, der Klimawandel könnte die Erde direkt in eine neue Eiszeit hinein erhitzen. Damit ist zunächst erneut bewiesen, dass der Klimawandel als Erklärung für jede noch so abenteuerliche These nach wie vor nutzbar gemacht wird. Auch für die Erklärung der eisigen Kälte in Teilen Deutschlands. Ob das physikalisch wirklich erhärtet ist, erläuterte der Journalist und Klimaanalyst Frank Bosse. Ist der aktuelle Winter ungewöhnlich?
Der Winter ist ungewöhnlich, so wie manche Winter immer schon ungewöhnlich waren. An diesen Erzählungen ist natürlich immer ein Stück Wahrheit. Das heißt, die Winter werden im Mittel über viele Winter, sagen wir mal seit 1975, auch um etwa 2 Grad wärmer im Mittel. Ebenso die Sommer. Der Unterschied von Sommern zu Winter ist, dass der Winter viel mehr variiert, von Jahr zu Jahr. Es gibt immer einmal auch einen kalten Winter. Das sagt nicht, dass es nicht auch im Winter tendenziell wärmer wird. Es gibt einzelne kalte Winter. Das ist Folge einer internen Variabilität. Das ist die Luftdruckverteilung über dem Atlantik und bis zu Skandinavien. Und wenn diese nordatlantische Oszillation negativ wird, dann wird es kalt. Das passiert immer wieder mal. Wir hatten immer wieder mal eine negative nordatlantische Oszillation. 2017, 2010 und das passiert immer wieder in regelmäßigen Abständen und demzufolge variieren die Temperaturen. Einen einzelnen kalten Winter zu erklären mit dem Klimawandel ist demzufolge äußerst schwer, weil die wahre Ursache für einen kalten Winter eine interne Variabilität ist, die nordatlantische Oszillation. Der Januar dieses Jahres war kälter als das Mittel 1961 bis 1990. Da ist auch der kälteste Winter des Jahrhunderts 1963 mit drin, der drückt den Wert nach unten. Und da war er noch etwa 0,3 Grad kühler und das ist schon relativ ungewöhnlich. Also Referenzperioden sind üblich und sind durchaus kein Problem. Und da muss man eben auch sehen, dass der Januar zum Beispiel sehr, sehr kalt war. Auch die letzte Dekade des Dezembers haben wir sehr kalt und auch der Beginn des Februars war deutlich kühler. Etwa 1 Grad unter dem Mittel von 1961 bis 90. Das ist einfach eine Tatsache.
Stimmt denn die Theorie des schwächelnden Polarwirbels?
An dem schwächelnden Jetstream ist ein Riesenhaken. Alle diese Erklärungen beginnen sehr ähnlich. Die Arktis erwärmt sich mehr als die Tropen, als die Subtropen. Das ist auch richtig. Sie erwärmt sich bodennah mehr. Der Jetstream, ein Luftband, ein Windband, der hat den Namen daher, dass er in der Höhe weht, in der die Jets fliegen, also die Reiseflughöhe. Das sind 8 bis 11, 12 Kilometer. Und in dieser Höhe erwärmen sich die Tropen und Subtropen mehr als die Arktis. Die erwärmt sich dort kaum. Das heißt, der Jetstream wird real stärker, schneller. Das kann man nachlesen in einer Studie Nature Climate Change aus dem November 2024. Der Jetstream wird schneller. Alle diese Geschichten, die uns jahrelang immer wieder in Staunen versetzt haben, mit dem Jetstream, der immer schwächer wird, das war ein Irrtum. Und eine ganz neue Studie aus dem Juni 25, ATU Advances, zeigt, dass der Jetstream nicht mehr ausleiert mit dem Klimawandel. Er war 1960 bis 1980, 85 mehr in Gänsefüßchen ausgeleiert, wavier, also welliger. Beides waren Thesen, die inzwischen veraltet sind und man kann nicht den Jetstream oder einen schwachen Jetstream als Schweizer Messer für alles verwenden. würde ja sehr oft gemacht. Ne? Die Druckgebilde bleiben stationärer, weil der Jetstream langsamer wird und ausgeleiert. Das ist alles falsch. Wenn man bestimmte Modelle auswählt, die haben meistens das Problem, dass die eine viel höhere Empfindlichkeit gegenüber CO2. Da gibt es Studien, die zum Beispiel historische Vergleiche ziehen. Und diese Modelle, die einen schnellen AMOC, so heißt diese Umweltpumpe, Atlantische Meridionale Overturning Circulation, die diesen AMOC-Kollaps vorhersehen, das sind ausgesuchte Modelle. Und das ist eine These, weiter ist es nichts. Es gibt Forscher, die sehr promoten, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und andere. Und es gibt sehr viel vorsichtigere Forscher, das Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg, die das bei Weitem nicht so sehen. Also es ist eine These, damit irgendwelches Wetter zu erklären, im Moment oder kurzfristig, ist auch völlig falsch.
Antisemitische Gewalt ist auch in der Schweiz nicht fremd. In Zürich wurde am 2. Februar erneut ein orthodoxer Jude Opfer eines brutalen Angriffs. Der Täter schlug mit der Faust auf den Juden ein und schrie antisemitische Beleidigungen. Der Lokalpolitiker Ronny Sief schilderte die Reaktionen der jüdischen Gemeinde und ihre Forderungen. Wie ist die Reaktion auf die Attacke?
Das erschüttert natürlich uns alle, weil wir wissen, es könnte jeden treffen, der sichtbar oder erkennbar jüdisch ist. Und ich bin auch zum Beispiel bekannt und man weiß, dass ich jüdisch bin. Andere Leute versuchen schon seit einiger Zeit, ihre Identität zu verstecken. Das ist wirklich eine sehr schlimme Auswuchs, dass das bringt, dass die Leute einfach nicht mehr sichtbar sein möchten als Juden. Und natürlich die orthodoxe Gruppe, die da in einem Teil von Zürich lebt, die ist natürlich erkennbar jüdisch und die wird das auch weiterhin sein. Aber sie ist deshalb auch besonders vulnerabel, weil logischerweise jeder, der etwas gegen Juden machen möchte und nicht weiß, was er tun möchte, greift dann diese Leute an. Das ist die neue Normalität. Ich sehe von vieler Seite Hass gegen Juden, gegen jüdisches Leben. Man sieht es an diesen ganzen Demonstrationen, die herrschen. Man sieht es an den Universitäten. Also auch das gut gebildete Milieu ist da nicht ausgeschlossen. Man sieht es mit Sprayereien überall. Und natürlich auch im persönlichen Gespräch mit Menschen. Es wundert einen nicht, dass das eben seit dem 7. Oktober als der größte antisemitische Pogrom seit dem Zweiten Weltkrieg, seit dem Holocaust passiert ist. Da ist wie eine Büchse der Pandora aufgegangen und viele denken sich, ja, jetzt können wir wieder. Also statt, dass die Leute Mitleid hatten mit den Juden, die da angerufen wurden, solidarisiert man sich mit den Tätern und mit den Antisemiten. Und deshalb kommt das, was vielleicht vorher ein bisschen unter der Decke steckte, kommt wieder viel mehr zum Vorschein. Und es ist auch nicht der erste solche Vorfall. Wir hatten vor 1,5 Jahren einen ganz schlimmen Vorfall hier in Zürich, wo jemand mit 15 Messerstichen einen als jüdisch erkennbaren Mann von einem 15-jährigen IS-Sympathisanten beinahe ermordet wurde.
Warum wurde der Täter nicht bereits abgeschoben?
Das läuft ja schon länger so ab. Das Bundesverwaltungsgericht hat sich gegen die Ausschaffung gestellt, die Ausschaffung, die der Kanton Zürich und sogar das SEM, also das Migrationsamt, beauftragte, hat es gestoppt. Das Verwaltungsgericht findet immer gute Gründe, um die Leute hier zu behalten. Und die Rechnung bezahlt ja dann nicht das Gericht, sondern irgendwelche Menschen, die diesen Gewalttätern wieder zum Opfer fallen. Diesmal ist es ein jüdischer Mann. Es ist schon erstaunlich, wie das Bundesverwaltungsgericht seine Rolle wahrnimmt. Das Problem ist halt beim Antisemitismus, ein großer Teil davon ist nicht strafrechtlich relevant. Man sieht ja das immer wieder, beispielsweise der Aufruf zu Gewalt gegen Juden, das heute Globalized Intifada, die globalisierte Intifada, globalisierter, bewaffneter Kampf gegen Juden, das ist nicht strafrechtlich relevant. Und so läuft dann das auf einer Ebene, einfach immer weiter. Und jetzt hier bei dieser Ausschaffungspraxis, ich weiß nicht, ob der Kosovare schon früher antisemitisch aufgefallen ist, aber er war sicher ein Gewalttäter. Und ich verstehe nicht, dass Gewalttäter, Ausländer, die mehrfach oder immer wieder vorbestraft sind, dass man da das Interesse der öffentlichen Sicherheit nicht höher wertet. Ich glaube, niemand kann das wirklich nachvollziehen. Es gab schon Antisemitismus hier schon sehr, sehr lange, schon im Mittelalter wurden ja zum Beispiel hier in der Stadt Zürich alle Juden ermordet, alle Juden, die hier wohnten, und 500 Jahre lang durften gar keine Juden mehr in Zürich leben. Das ist nicht neu, jetzt kommt es halt wieder größer auf. Und ja, wir haben eine Mischung, wir haben den importierten Antisemitismus, man weiß, dass es das gibt, dass es ein virulentes Problem ist. Aus dem arabischen Raum, wo die Leute sehr antisemitisch unterwegs sind, oder viele Leute sehr antisemitisch unterwegs sind. Aber auch hier, wir haben die linksextreme Gruppe, die jetzt da mitmacht. Und dann haben wir auch noch die Rechtsextremen. Und dann haben wir auch noch aus der bürgerlichen Mitte der Gesellschaft. Es ist wirklich ziemlich schlimm, dass auch gut ausgebildete Leute in der Universitäten auch da mitmachen. Das ist auch nicht neu. Die Nazis hatten ja sehr viele Uniprofessoren, sehr viele Ärzte, die waren da zuvorderst mit dabei. Also das ist leider nicht neu. Und ja, ich denke, es ist in der Schweiz wie auch im restlichen Westeuropa jetzt ein strukturelles Problem.
Wie nennt man einen Staat, in dem es möglich ist, einwandfrei legitimierte Politiker unter einem fadenscheinigen Vorwand die Teilnahme an einer Oberbürgermeisterwahl kaputt zu machen? Ganz richtig, unsere Demokratie. Und wie nennt man Berichterstatter, deren Hauptaugenmerk darauf gerichtet ist, im Sinne der herrschenden Regierungslinie parteiisch gegen die zum Beelzebub gewachsene Schwefelpartei zu agitieren? Korrekt, unseren Journalismus. Mit beiden kommt man als Politiker der AfD mehr als einmal in Kontakt, so wie der rheinland-pfälzische AfD-Landtagsabgeordnete Joachim Paul. Er erhebt aktuell schwere Vorwürfe gegen den Spiegel. Einige Reporter des Magazins sollen illegal ins Wahlkreisbüro in Koblenz eingedrungen sein und gefilmt haben. Darüber sprachen wir mit ihm in unserem Abendmagazin 1820.
Spiegel Online oder Spiegel TV. Da gibt es einen Herrn Brüggemann, Tore Brüggemann, der auf meinem Gelände gefilmt hat. Aber Spiegel Online selbst hat mich vor einigen Wochen angeschrieben. Sie wollten mich im Wahlkampf begleiten. Interessanterweise stand in der E-Mail auch drin, dass ich mir keine Gedanken machen müsse. Spiegel Online, da gäbe es zwar sicher einige Vorbehalte diesem Medium gegenüber seitens der AfD, aber die seien ja im Prinzip unbegründet, so ungefähr lautete die E-Mail, die ich jetzt mal als sehr, sehr, ich sag jetzt mal, ich würde schon sagen, ein bisschen schleimig bezeichnen will. Und wollte mich im Wahlkampf begleiten. Ich habe dann Termine aus Ludwigshafen übermittelt und habe ihm gleichzeitig gesagt, dass mein Kreisverband hier in Koblenz nicht so begeistert von dieser Idee ist. Was natürlich auch daran liegt, dass wir hier eine besondere Situation haben. Wir haben so einen Kleinkrieg mit dem Bauamt, was natürlich verhindern will, dass wir in unseren Wahlkreisräumlichkeiten Veranstaltungen machen, was bedeutet, dass wir ein Zelt aufbauen müssen, weil, obwohl mein Büro groß genug ist, dort keine Leute sich versammeln können, aus meines Erachtens vorgeschobenen Gründen. Deswegen müssen wir ein Zelt aufbauen. Und natürlich sind wir zwar auf einem Privatgelände, aber einem offenen Privatgelände. Und diese ganzen Umstände hat der Kreisverband Koblenz eben zum Anlass genommen, Spiegel Online hier nicht zu empfangen. Aber sie haben sich eben nicht dran gehalten, sondern sie sind unvermittelt aufgetaucht. Im Prinzip bin ich getäuscht worden. Ich war an dem Tag ja noch im Landtag. Das heißt also, wir hatten bis abends Sitzung. Ich bin dann nach Koblenz gefahren. Ich ging davon aus, dass Spiegel Online nicht einfach dort auftauchen würde, sondern zu einer Veranstaltung in Ludwigshafen in den nächsten Wochen kommen würde. Und mein Mitarbeiter, der alles dort die vorbereitet hatte, hat mir dann gesagt, ja, hier ist Spiegel Online aufgetaucht, völlig unvermittelt, sofort angefangen zu filmen. Hier sind natürlich auch Bürger, die vielleicht nicht gefilmt werden wollen. Wir haben sie mehrfach von dem Privatgelände runtergewiesen und haben gesagt, dass sie hier unerwünscht sind. Sie haben dann gelogen, sie haben dann gesagt, ich hätte sie eingeladen. Das haben sie zweimal gesagt, was überhaupt nicht stimmt. Das Gegenteil ist der Fall. Ich habe dann auch auf der Fahrt nochmal Spiegel den Spiegel angerufen, hatte dann eine Frau vermutlich in Hamburg sitzend dran, die angeblich von diesem Vorfall nichts wusste. Und ich habe dann nochmal gesagt, also ist das bei Spiegel, kann ich bei Spiegel auch in ihr einfach in ihren Sitz, in ihr Hauptquartier einfach reinlaufen und Videoaufnahmen machen? Und die Frau sagte, ja, natürlich nicht, das geht so nicht. Aber der Herr Brüggemann ließ sich da nicht vom Gelände verweisen und ist dann sogar noch mit dem Kamerateam die Treppe hochgegangen, also in die Räumlichkeiten oben, wo mein Wahlkreisbüro ist. Und das muss ich schon sagen, ist ein beispielloser Vorgang. Das Wahlkreisbüro sollte eigentlich auch ein geschützter Raum sein, vor allen Dingen, wenn man gar keinen Termin vereinbart hat. Und deswegen haben wir dann die Polizei gerufen. Die Polizei war eh anwesend, um die Veranstaltung zu schützen. Das ist ja leider auch notwendig. Und wir haben dann Anzeige erstattet wegen Hausfriedensbruch. Und die Polizei hat dann, so wie ich das mitbekommen habe, nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft einen Großteil der Ausrüstung, Kamera, Speichermedien vor Ort dann direkt sichergestellt. Und dann sind die, glaube ich, immer noch in der Auswertung aktuell. Von unserer Jugendorganisation der Generation Deutschland, die haben das Spiegel-TV-Team oder Spiegel-Online-TV-Team dann gestellt und haben Videoaufnahmen gemacht, die entsprechend ja auch vielsagend sind. Die Staatsanwaltschaft oder die Polizei hat das sehr professionell gemacht. Ich habe nochmal die Situation, den Vorfall geschildert aus meiner Sicht. Und sie haben schon gesagt, oder man kann davon ausgehen, die Polizei zwar selbst nicht, aber dass die natürlich Sicherstellung dieser Ausrüstungsgegenstände natürlich nur dann passiert, wenn dringender Tatverdacht vorliegt. Und ich finde, sie haben sehr professionell reagiert. Sie haben sich beide Seiten angehört, sind aber dann aus meiner Sicht auf Nummer sicher gegangen und haben das Material sichergestellt. Also während wir unsere Veranstaltung dann in einem Zelt, einem beheizten Zelt abgehalten haben, das müssen wir machen, weil uns verboten worden ist, meine eigenen Räumlichkeiten zu nutzen. Ja, für Bürger, die sich über unsere Partei informieren wollen, hat dann neben dem Zelt im Prinzip die Sicherstellung stattgefunden. Also dort hat dann die Polizei im Prinzip das Spiegel-Team um Tore Brüggemann gefilzt.
Der Vorwurf der Vetternwirtschaft in der AfD Sachsen-Anhalt sorgt aktuell für Furore innerhalb und außerhalb der Partei. Er kommt aus den eigenen Reihen und trifft vor allem den Kandidaten fürs Amt des Ministerpräsidenten in Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund, über Kreuzanstellungen von Familienmitgliedern im Bundestag und anderes. Diese Vorwürfe wiegen schwer. Der Politikwissenschaftler Werner Patzelt erklärte, wie sich das auf die Partei auswirkt.
Es gibt einen immer wieder richtigen Satz, der da lautet, die Steigerung von Feind geht hin zu Todfeind und dann zu Parteifreund. Und es ist ja vom ehemaligen Generalsekretär der AfD in Sachsen-Anhalt schon vor Wochen angekündigt worden, wahrscheinlich weil er sich über manche Behandlung seitens seiner Partei gegrämt hat, dass er in absehbarer Zeit mit Veröffentlichungen über interne Verfilzungen an die Presse gehen würde. Das ist nun geschehen und das bestätigt einen anderen Satz, den ich seit langer Zeit immer wieder sage. Die AfD ist so stark geworden, dass sie nur noch sich selbst besiegen kann. Und diese Aktion des ehemaligen Generalsekretärs ist ein Spielzug im Sieg der AfD gegen sich selbst. Die Rechtslage ist anscheinend so, dass man als Abgeordneter keine unmittelbaren Familienangehörigen selbst beschäftigen darf, dass aber nichts dagegen spricht, Familienangehörige von anderen bekannten, befreundeten Abgeordneten zu beschäftigen. Das Ganze gibt dann irgendwann Grenzen des guten Geschmacks und dessen, wo es moralisch nicht allmählich fragwürdig wird. Ich entsinne mich, ich glaube, des Jahres 2013, als im Bayerischen Landtag ein Skandal dergestalt war, dass etliche CSU-Abgeordnete Verwandte beschäftigt, also in Lohn und Brot gebracht hatten. Und der damalige CSU-Fraktionsvorsitzende, der seine Ehefrau beschäftigt hatte, musste sogar zurücktreten. Also das Ganze zeigt, selbst das, was rechtlich ginge, muss noch lange nicht gut getan und ohne jenes Geschmäckle sein, das man am besten nicht riechen lässt, wenn man vom politischen Gegner nicht angegriffen werden will. Wenn ein normaler Politiker ins Bordell geht, dann sagt man, ja, mein Gott, was soll er auch sonst während der ganzen Woche von zu Hause weg machen? Wenn das ein Politiker tut, der ständig durch salbungsvolle Reden auffällt und seine eigene moralische Überlegenheit hervorkehrt, ja, dann ist das bei ihm etwas, was ihm den Todesstoß politischer Art versetzt, während bei anderen man sagen würde, naja gut, das ist dann halt so. Und nachdem die AfD ja nun wirklich seit Jahren auftritt mit dem Anspruch, die anderen Parteien seien verfilzt und verkommen und hätten nur die Privatinteressen ihrer Leute im Blick, aber nicht das Gemeinwohl, da wiegt es natürlich sehr schwer, wenn nun an einem Einzelfall, an einigen Einzelfällen und keiner weiß, wie viel es da noch geben wird, nachgewiesen wird, in manchen Hinsichten ist die AfD nun wirklich nicht besser als andere Parteien. Es ist so manche politische Karriere nicht deswegen kaputt gegangen, weil man einen Fehler gemacht hat, sondern weil man bei der Kommunikation über den Fehler versagt hat. Infolgedessen ist Kommunikation, kommunikative Schadensbewältigung jetzt das Wichtigste. Der erste Schritt bei sowas ist immer das Eingestehen dessen, was gewesen ist. Anschließend ein sich selbst nicht schonendes Beurteilen dessen, was gewesen ist. Wenn also etwas zwar vielleicht rechtlich okay ist, aber irgendwo auch unanständig, da muss man betonen, dass es irgendwo auch unanständig war. Der dritte Schritt ist dann der, dass man sagt, wir werden nun die Fehler der Vergangenheit abstellen und Vorkehrungen dafür treffen, dass keine neuen Fehler entstehen. Und abgerundet muss das Ganze werden durch die Bitte um Entschuldigung vor dem Wähler, vor dem man nun anders dasteht, als man sich dargestellt hat. Und natürlich muss an dieser Stelle die Bundesführung der AfD auch eingreifen. Das muss sie umso mehr tun, als ja der Wahlkampf und das Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt für die Geschichte, für die Zukunft der AfD eine außerordentlich große Bedeutung haben. Gelingt es der AfD nicht, die absolute Mehrheit in Sachsen-Anhalt zu erringen, insbesondere nicht, weil sie bei den Wählern in Misskredit geraten ist durch eigene Schuld. Wenn hier die AfD in Sachsen-Anhalt scheitert, dann zieht das die gesamte AfD nach unten und folglich ist hier ein Eingreifen der Bundesebene erforderlich. Und folglich war es auch ein gutes Zeichen, dass etliche AfD-Mitglieder sich mit einem Brief an die Bundesführung gewandt haben, ja nicht zu versuchen, diese Sache auszusitzen.
Am 6. Februar veröffentlichte der Bundesverband Mittelständische Wirtschaft, BVMW, einen Brandbrief an Bundeskanzler Friedrich Merz. Darin ist die Rede von einer Vertrauenskrise im Mittelstand und von dringend notwendigen Reformen, um den Vertrauensverlust des Mittelstandes in die Politik, wenn nicht umzukehren, so wenigstens aufzuhalten. Die jetzige Lage rufe in etlichen Unternehmern das blanke Entsetzen hervor. Was die Unternehmer kritisieren, erläuterte Thomas Knott von der Mittelstandsinitiative Brandenburg. Ist das blanke Entsetzen, das im Brief zum Ausdruck kommt, gerechtfertigt?
Wir können das eigentlich nur bestätigen aus unserer Sicht der Mittelstandsinitiative. Wir verfolgen das ganze Wirtschaftsthema ja schon eine ganze Weile und waren natürlich auch anfänglich mit der neuen Regierung sehr gespannt. Es war ja sehr, sehr viel versprochen worden. Aber mittlerweile macht sich da Ernüchterung breit. Und in den vielen Gesprächen mit unseren Mitstreitern sehen wir natürlich auch ganz große Enttäuschung. Und aus unserer Sicht kommt dieser Brandbrief eigentlich viel zu spät. Ich hoffe, nicht zu spät. Also das, um mal grob eine Einschätzung zu geben. Überbürokratisierung, die Energiepolitik muss dringend auf den Prüfstand. Wir kommen ja so nicht weiter. Dort fordert jemand 71 Gaskraftwerke. Wir wissen nicht, wo das Gas herkommen soll. Und dann gibt es natürlich eine massenhafte Industrieabwanderung aus Deutschland, die ist sehr ernst zu nehmen. Also vor allem, weil Schlüsselwirtschaftssysteme sind. Ja, die ökologische Klimawende, die uns nach wie vor drückt und die Arbeitskosten, die Abgaben auch auf CO2, das sind alles viele, viele Punkte, die man natürlich angehen müsste, die wir aber eben nicht ausreichend behandelt sehen. Grundsätzlich muss man, wenn man die Wirtschaft auffordert, mehr zu arbeiten oder mehr zu erwirtschaften, auch mal die andere Seite beleuchten. Und das fehlt uns total. Also wo ist ein Kassensturz gemacht worden? Wo wurde mal tatsächlich recherchiert, wie die Ausgabenseite aussieht? Wir haben jetzt über 6 Millionen Menschen, die mittelbar oder unmittelbar im öffentlichen Dienst arbeiten. Da gehen über 400 Milliarden Euro jedes Jahr drauf. Und das ist schon fast 50% von dem Gesamtbudget, was zur Verfügung steht. Und wenn man da nicht ehrlich drüber redet, werden wir natürlich auch keine ehrlichen Antworten finden und auch keine ehrlichen Lösungen. Und man muss natürlich immer wieder sehen, der Koalitionspartner sitzt hinten im Rucksack, die SPD, Und jetzt ist die Frage natürlich, was kann die CDU tatsächlich wirklich für ehrliche oder ernsthafte Reformen auslösen? Also da haben wir große Fragezeichen und die Fragezeichen werden nicht kleiner, sondern eigentlich immer größer. Grundsätzlich muss eine Leitlinie her. Also wenn ich mir angucke, hier bei uns in der Region ist vor ein paar Tagen so eine F-60-Brücke gesprengt worden. Und eine Woche später kommt dann der Ministerpräsident Kretschmer um die Ecke und sagt, also wir müssten eigentlich wieder Energie mehr aus Kohle herstellen. Oder Herr Söder dort unten in Bayern eben sagt, Atomkraft wäre wichtig. Und ich glaube, 8 Wochen davor hat man die Kühltürme in Grundremmingen gesprengt. Das sind natürlich alles so eine Äußerungen, die nicht passen, die nicht erkennen lassen, dass dort eine klare Linie gefahren wird. Und diese klare Linie ist natürlich herausfordernd. Das sehen wir auch so, gerade im Abgleich mit der SPD, weil es geht ja auch um den Erhalt der Sozialleistung. Aber die SPD muss einfach auch verstehen, dass man diese Sozialleistung nur erhalten kann, wenn auch die Wirtschaft vernünftig läuft und auf einem ordentlichen Level läuft. Momentan gehen ja viel mehr Fachkräfte aus Deutschland weg, die hier auswandern, als Fachkräfte wieder zurück ins Land kommen. Und das ist natürlich eine tragische Entwicklung. Diese Frage muss man sich wirklich ehrlich stellen, warum das so ist. Also dann nur drauf zu hauen, so nach dem Motto, die Wirtschaft muss jetzt mehr arbeiten oder die Arbeitnehmer sollen mehr arbeiten. Ja, das hat ja damit zu tun, dass also mehr Abgaben gefordert werden. Und dann ist die Kernfrage, die sich daraus wiederum ergibt, ja, wofür sollen denn mehr Abgaben verwendet werden? Und da ist auch noch ein großes Fragezeichen über die Sinnhaftigkeit von Investitionen, die jetzt ausgelöst wurden in den letzten 9 Monaten durch die Bundesrepublik. Das eine Thema ist das Energiethema. Das ist natürlich mittlerweile auch das umfangreichste und größte und bedeutsamste Thema. Weil warum wandern eben die Chemieindustrie ab? Warum wird in der Automobilindustrie immer mehr verlagert? Das hat natürlich in allererster Linie mit der Energiepolitik zu tun. Und da ist eben die Kernfrage, hier muss man sich auch ehrlich machen, sind wir in der Lage, auch wirklich bei Windstille und keine Sonne ausreichend für diese Industrien Energie in einem vernünftigen Preis zur Verfügung zu stellen? Da beginnt das Ganze. Und wir machen uns was vor, wenn um uns herum in anderen Ländern man sich immer mehr von dieser Energiepolitik verabschiedet und diese CO2-Thematik verabschiedet, weil man erkannt hat, dass es noch nicht mal eine Übergangsvariante sein kann, sondern man muss wieder auf andere Dinge zurückgreifen. Und das sind natürlich Punkte, da erwartet auch die Wirtschaft klare Linien, klare Aussagen und nicht so eine Eierei, die natürlich immer wieder auch zustande kommt mit dem oder durch den Koalitionspartner oder durch andere Abhängigkeiten. Also da teile ich schon die Meinung von dem Verbandschef, da muss es Richtlinienkompetenz geben. Ich habe aber große Zweifel, dass wir das von unserem Bundeskanzler erwarten können.
Die Nutzung sogenannter sozialer Medien durch Minderjährige ist dieser Tage heftig umstritten. Daniel Günther, CDU-Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, sagte im ZDF, Social Media dürfe bis 16-Jährigen nicht mehr zugänglich gemacht werden. Das Suchtpotenzial dieser Plattformen ist allgemein bekannt. Auch die sozialen Folgen eines übermäßigen Social Media Konsums sind mittlerweile bestens dokumentiert. In Australien ist dieses Verbot bereits durchgesetzt, Spanien will unter Präsident Pedro Sanchez nachziehen und Österreich bereitet eine Regelung für unter 14-Jährige vor. Länderübergreifende Zugangsregulierungen von Informationsmedien für eine äußerst empfängliche Altersgruppe? Dieses Vorgehen kommt vor allem Kritikern sehr bekannt vor und lässt vermuten, dass es bei alledem nicht um Kinderschutz geht, sondern um die Ausweitung von Kontrolle. Über Pro und Contra solcher Regelungen sprachen wir mit dem IT-Sicherheitsexperten Volker Birk.
Es sind Suchtmittel, da besteht keinerlei Zweifel mehr. Wir haben ja die Dokumente vorliegen, dass Social Media so gemacht werden, also die asozialen Medien, die eigentlich gesellige Medien übersetzt werden müssten, die werden so gemacht, dass sie suchterzeugend sind. Und das ist tatsächlich eine Gefahr, aber bei Weitem eben nicht nur für Kinder und Jugendliche, aber schon auch. Das kann man heute in der Literatur nachlesen, dass Social Media so gemacht wird. Es ist auch offensichtlich, warum es so gemacht wird. Da geht es natürlich darum, die Leute auf der eigenen Plattform zu halten, die Leute ständig zu triggern, den Dopaminausstoß so zu halten, dass man ständig versucht, es auf neue Bling-Bling zu reagieren, wenn neue Nachrichten reinkommen und dass man von dem Smartphone, dem Überwachungsgerät eben nicht mehr loskommt. Und man braucht sich ja nur selbst zu beobachten. Wir hängen ja da alle mit drin, wie man reagiert, wenn das Ding blinkt. Man kann es kaum ertragen, nicht hinzuschauen. Und da geht es natürlich Kindern und Jugendlichen nicht anders.
Wer sind nun jene, die erklären, Social Media müsse wegen potenzieller Fake News reguliert werden?
Das sind ja dieselben Leute, die uns vor 4 Jahren erzählt haben, wir müssen Kinder knechten, damit die Oma nicht krank wird. Und sich für das Kindeswohl herzlich wenig interessiert haben. Die haben jetzt alle gleichzeitig, und zwar weltweit gleichzeitig, mal wieder den Kinderschutz entdeckt. Und wenn die Politik den Kinderschutz entdeckt, insbesondere weltweit gleichzeitig, dann ist Vorsicht geboten, insbesondere bei einem Thema, wo alles auf die sogenannte Electronic ID, die EID, hinausläuft, wie ja jetzt auch im französischen Parlament beschlossen, obwohl es Kindergarten einfach ist, Kinder vor Webseiten zu schützen, die sie nicht sehen sollen. Ich erzähle kurz, wie es geht. Pipifax einfach. Man animiert die Webseitenbetreiber in den sogenannten Metadaten. Das sieht man nicht mal als Nutzer, das sehen nur die Techniker, mitzusenden. Die Seite ist ab 16 oder die ist ab 18. Und man animiert die Browserhersteller, dass sie dann solche Seiten nicht mehr anzeigen, sobald man im Kinderschutzmodus den Browser betreibt. Und dann animiert man die Eltern und bittet die Eltern, gibt ihnen auch die Möglichkeit mal, Browser in den Kinderschutzmodus zu schalten. Und schon sind alle Inhalte mit 16 oder 18 weg, ganz ohne EID. Aber es läuft immer auf die EID hinaus, was momentan gefordert wird. Und deshalb vermute ich eine völlig andere Agenda. Wenn man die entsprechenden Papers liest, also von den entsprechenden internationalen Organisationen, ist ja kein Zufall, dass jetzt unterschiedliche Länder, Sie haben es schon gesagt, wie China, aber auch Großbritannien, übrigens Frankreich, Australien oder Deutschland und Österreich gleichzeitig auf die Idee kommen, so etwas einführen zu wollen. Da steckt schon ein globaler Plan dahinter, das ist nämlich kein Zufall. Und der Plan, der dahinter steckt, ist eben die EID. Und die ist Teil des CBDC-Projektes von der BIS, der Bank for International Settlement oder auf Deutsch der BITS in Basel, also der Zentralbank für Zentralbanken. Da geht es um eine Elektronifizierung, könnte man sagen, Digitalisierung, wie man heute so schön sagt. Also es geht um das elektronische Geld. Und damit man elektronisches Geld einführen kann, wo der Staat dann kontrollieren kann, für was man sein Geld ausgibt, muss man eine EID haben. Und damit man eine EID haben kann, muss man die Bürger überzeugen. Wir sehen in Großbritannien, das ist gegebenenfalls gar nicht so einfach. Die Bürger laufen Sturm gegen die EID, sie wollen sie nicht. Und in Österreich gibt es schon Protestwellen gegen die EID und darum geht es. Es geht also um den vollständigen Verlust der Privatsphäre über die Identifikationspflicht im Internet und dann letztendlich, wie der zuständige EU-Kommissar für den elektronischen Euro gesagt hat, ja beim EID-Forum Schweiz auf Nachfrage, CBDC und EID, das ist dasselbe Projekt, auch in Europa und darum geht es.
Die EU müsse souveräner werden, fordert Emmanuel Macron in einem aktuellen Interview. Ist dies nur Ablenkung vom schlechten Image im Inland oder notwendig für die Rettung des Staatenverbunds? Der Romanist Robert Kopp analysierte die Worte des französischen Präsidenten. Steht Macron aktuell unter großem Druck?
Ja, er ist seit einiger Zeit unter Druck, respektive in Umfragewerten ist seine Popularität auf einem recht tiefen Stand. Noch etwa 19% der Franzosen vertrauen ihm. Diese Kurve ist letztens wieder ein bisschen angestiegen, weil er versuchte, in Davos Trump die Stirne zu bieten. Aber Frankreich steht einigermaßen still, und zwar, weil im nächsten Monat, im März, Kommunalwahlen anstehen und in ein bisschen mehr als einem Jahr Präsidentschaftswahlen. Die Franzosen haben ihren Blick also hauptsächlich auf innenpolitische Probleme gewendet und das Außenpolitische, das traditionell weniger Platz einnimmt, interessiert sie vielleicht ein bisschen weniger. Er hält immer wieder Reden zu Europa und mahnt immer wieder Europa, doch eine stärkere Souveränität aufzubauen. Er ist ja nicht der Einzige. Draghi in seinem letztjährigen Bericht verlangt ja das Gleiche. Nur der jetzige Aufruf Europa solle sich zusammenraufen und gemeinsame Schulden machen, um mindestens auf drei wichtigen Gebieten, nämlich der Verteidigung, des Klimaschutzes und der künstlichen Intelligenz, gemeinsam zu investieren. Dieser Aufruf ist eigentlich bereits schon wieder verhallt. Frankreich möchte vor allem gemeinsame Schulden machen, weil Frankreich selber so hoch verschuldet ist, dass es selber den Schuldenberg nicht noch mehr öffnen kann. Und genau wie zur Zeit des Covid versucht Macron, den Europäern eine gemeinsame Verschuldung schmackhaft zu machen. Das ist im Covid teilweise gelungen. Er hatte damals 750 Milliarden beantragt und davon etwa die Hälfte bekommen. Im jetzigen Fall möchte er 1200 Milliarden pro Jahr und das ist natürlich eine Illusion. Der Aufruf ist natürlich so terminiert, dass er zwei Tage vor dem Treffen der Staats- und Regierungschefs in Belgien lanciert wurde. Es ist eine Art Versuchsballon und man wird ja morgen sehen, wie die Reaktionen aussehen. Aber Europa ist eh und je gespalten. Europa hat langsam reagiert in der Sache der Subprime. 2008 hat etwas schneller reagiert zur Zeit des Covid und einigermaßen schnell, als Russland die Ukraine überfallen hat. Aber Europa wird sich nicht so schnell einigen können, denn auch das viel beschworene französisch-deutsche Team funktioniert ja nur halb. Von diesem Tandem ist im Übrigen in Frankreich viel mehr die Rede als in Deutschland. Es geht ja zurück auf den deutsch-französischen Vertrag von 1963 zwischen Adenauer und de Gaulle. Aber man weiß ja, dass dieser Vertrag vom Bundestag mehr oder weniger ausgehöhlt worden ist, bevor er in Kraft getreten ist, indem der Bundestag eine Präambel verabschiedet hat, in der steht, die Atlantische Vereinigung sei stets wichtig, um nicht zu sagen wichtiger als der deutsch-französische Vertrag. Und innerhalb von Europa sieht man ja auch, wie schwer sich die einzelnen Länder tun, sich von Amerika ein bisschen unabhängiger zu machen. Sei es zum Beispiel in Sachen Verteidigung. Von den 27 Staaten, wenn es mir recht ist, haben bereits etwa 13 der neuen Flieger F-35 gekauft und nicht das französische Modell oder den Eurofighter.
Authentische Informationen über die Situation in der Ukraine zu bekommen, ist angesichts der Vielfalt verschiedener Blickwinkel und Ansätze recht schwer. Deshalb haben wir uns mit dem Journalisten Ernst von Waldenfels unterhalten, der dorthin gereist ist, um sich selbst ein Bild zu machen. Wie sieht die Situation vor Ort tatsächlich aus und welche Ziele greifen die Russen derzeit an?
Die Russen greifen ganz gezielt die Energieversorgung an. Und Sie müssen sich vorstellen, in Kiew und in Odessa und in all diesen ukrainischen Städten ist es so wie im gesamten ehemaligen Ostblock, dass man Kraft-Wärme-Kopplungen hat. Das bedeutet, die Heizung wird mit gigantischen Fernablageanlagen, wird das durch diese riesigen Städte gepumpt, das warme Wasser. Und dann gibt es 1, 2, 3, 4, je nach Größe der Stadt, Heizkraftwerke, die liefern gleichzeitig den Strom. Aber hauptsächlich sind Heizkraftwerke und diese Heizkraftwerke werden gezielt zerstört und auch die Elektrizitätswerke. Die einzige Ausnahme sind die AKWs, die werden nicht angegriffen, aber hier besteht auch die Gefahr, dass dann die Umspannanlagen angegriffen werden. Was die Russen auch gemacht haben, ist, sie haben den Zugang zu einem gewaltigen Erdgasspeicher im Westen der Mongolei zerstört. Also das Erdgas ist noch da, kann aber nicht rausgeholt werden. Aber die Russen greifen nicht die Überland-Pipelines an, weil sie wahrscheinlich nach dem Krieg nochmal wieder Gas exportieren wollen. Das ist eben noch vorhanden, die Gasleitungen sind da. Und da wird eben jetzt Gas aus dem Westen in die Ukraine gepumpt. Ich war vor einem Jahr da und der Unterschied ist gewaltig. Ich würde sagen, die Hälfte der Geschäfte sind geschlossen. Was noch funktioniert, das hat meist einen Generator vorm Haus und riesige Generatoren. Also es ist ein riesiger Lärm, der dort herrscht in der Innenstadt. Die Lebensmittelversorgung funktioniert noch. öffentlicher Nahverkehr, also die Metro funktioniert noch, aber zum Beispiel die Trolleybusse, die einen riesigen Vorort von Kiew, das ist Trojeschina, versorgen, die funktionieren nicht mehr. Das bedeutet, man ist jetzt mit Dieselbussen unterwegs. Es sind nur sehr wenige Leute auf der Straße. Ich denke, ein großer Teil der Bevölkerung ist aufs Land geflohen oder ins Ausland, weil es ist natürlich fast unmöglich zu überleben oder es ist sehr schwierig zu leben, wenn es in der Wohnung nur noch ein paar Grad über Null hat, wenn die Reizungsrohre geplatzt sind. Es gibt nur ein paar Stunden Strom am Tag. Also letzten Winter gab es zwar auch Ansätze und auch in den Wintern davor auf die Stromversorgung, auf die Heizkraftwerke, aber es ist nichts im Vergleich zu dem, was diesen Winter los ist. Ich glaube, die Leute sind eher resigniert. Man versucht sich irgendwie einzurichten. Zwischen den riesigen Plattenbauten sind so Wärmezelte eingerichtet, wo Generatoren warme Luft in die Zelte blasen. Das nächste Problem ist das Abwasser. Wenn es dann warm wird, dass die Abwasserrohre platzen und die unteren Stockwerke mit Fäkalien überfüllen. Also man hat jetzt auch angefangen, Komposttoiletten einzurichten in den Hinterhöfen. Ansonsten, ich glaube, ein großer Teil ist wirklich aufs Land gegangen. Also viele Leute haben ja noch aus Sowjetzeit Datschas, so kleine Gartenhäuschen mit einem Ofen. Die holen dann irgendwoher Holz oder sie sind ins Ausland gegangen. Also ich bin mit dem Bus aus Berlin nach Kiew gefahren. Der Bus war vielleicht zu 10% besetzt. Umgekehrt sind die Busse wohl alle voll. Also die Organisation ist generell schlecht. Also ich war am Hauptbahnhof und dort wurde ich angesprochen, wurde mir so ein Pendel aufgedrängt von der ukrainischen Armee. Und dann habe ich mich näher mit dieser jungen Frau unterhalten, hat sie herausgestellt, sie behält das Geld für sich, um ihr Studium zu bezahlen. Also das ist schon bedenkenswert, die wollten noch nicht mal meinen Ausweis sehen. Dann gibt es in dem Land 2 Millionen Uchilianti. Das bedeutet, das sind Männer, die sich vor der TCK, das ist diese Gruppe, die die Leute auf der Straße mit Zwang rekrutiert, verstecken. Also das sind so ungefähre Zahlen, so genau weiß man es nicht. Letzten November hieß es, es gibt ungefähr 500.000 Deserteure. Generell muss man sagen, dass in den besseren Vierteln sozusagen war ja bis vor kurzem auch noch sehr viel Geld vorhanden aus dem Ausland. Das ist jetzt sehr viel weniger geworden, seitdem die Amerikaner ihr USAID eingestellt haben, also diese ganzen Propagandamedien nicht mehr finanzieren. Und jetzt kommt halt hauptsächlich noch Geld aus Europa. Ich glaube, das ist nichts Neues, dass die Armen und Alten sehr schlecht versorgt werden, dass das soziale System in der Ukraine sehr schlecht ist. Im Krieg ist es natürlich umso schlimmer geworden.
Die Münchner Sicherheitskonferenz ist laut eigener Auskunft das weltweit führende Forum für Debatten zur internationalen Sicherheitspolitik und findet an diesem Wochenende zum 62. Mal statt. 50 Staats- und Regierungschefs sowie Militärs und Lobbyisten treffen sich für Beratungen und Gespräche. Die Ukraine hat zum ersten Mal einen eigenen Pavillon erhalten. Welche Themen auf der seit gestern laufenden Tagung besonders wichtig werden, erläuterte Kai-Achim Schönbach, ehemaliger Inspekteur der deutschen Marine. Welche Bedeutung hat die Münchner Sicherheitskonferenz heute?
Sie ist von der Universität von Pennsylvania, eine durchaus wichtige Universität in diesem Bereich, mehrfach, ich glaube 5-mal oder 6-mal zur besten Think Tank Conference ausgezeichnet worden. Sie versammelt wirklich auf allerhöchster Ebene nicht nur Regierungen, sondern ja auch mittlerweile NGOs aus aller Herren Länder. Also ich könnte das nicht höher hängen. Also und vor allem mit dem Chef zum Zeitjahr noch interimsmäßig, Wolfgang Ischinger, unseren Top-Diplomaten, sind wir da bestens aufgestellt. Die Stimmung oder sagen wir mal die Entwicklung insgesamt war ja früher nannte man das ja Wehrkundetagung, war es, sagen wir, sehr viel militärischer. Das war einfach schon auch im Publikum abzulesen. Es sind immer noch viele Generale und Admirale da. Tatsächlich hat sich das mehr verpolitisiert. Einfach deswegen, weil, wie ich gerade im Eingang sagte, mittlerweile auch andere Non-Governmental Organizations dabei sind. Da kommt dann Amnesty International und alle möglichen mit dazu, die ebenfalls die Möglichkeit haben, dort auch in so Side-Talks in anderen Bereichen dieser Konferenz, es ist ja der Bayerische Hof, was stattfindet mitten in München, die haben mehrere kleine Räumlichkeiten aufgemacht, wo man dann eben auch Gespräche führen kann. Viel Austausch, wirklich über die Grenzen hinweg und wie gesagt, ein absolut wichtiges Zentrum, sich nicht nur auszutauschen, sondern sich auch im positivsten Sinne des Wortes zu streiten. Wie gesagt, Amnesty International, aber auch Greenpeace sind da, Transparency International ist da. Die haben häufig kleinere, noch zusätzliche Nebenveranstaltungen. Sie können das Embedded nennen. Wenn da jetzt ein Vertreter Greenpeace mit in der Leitung wäre, würde das natürlich weit von sich weisen. Der würde sagen, nein, wir treten als eigenständige Entität auf. Das tun die auch. Wie gesagt, die laden auch im Rahmen dieser Nebenveranstaltungen zu Gesprächen ein, nicht nur untereinander, sondern die laden dann auch verfügbare Regierungschefs und Staatschefs ein. Die haben schon einen ganz erheblichen Einfluss. Das hat sich, wie gesagt, das hat sich verändert. Es bleibt natürlich im Zentrum, auch im Hauptkonferenzraum, geht es um die Großen der Welt und die dann da entsprechend diskutieren und machen. Aber die anderen spielen schon eine mittlerweile gewichtige Rolle.
Was steht dieses Jahr im Fokus?
Zweifelsohne wird der Krieg im Donbass, also sprich der russisch-ukrainische Krieg, wird weiterhin im Fokus stehen. Dazu gibt es sogar noch neben oder in der Nähe von Bayerischen Hof dieses sogenannte Ukraine-Haus, Ukraine House. Da ist einmal die ukrainische Delegation untergebracht. Da geht es auch um die Unterstützung der Ukraine. Das heißt, das Ganze wird auch sehr stark immer noch in diesem Fokus sein. Natürlich, Gaza wird es immer noch sein, aber es ist ein bisschen aus dem Fokus gerückt. Grönland ist eigentlich vom Tisch. Klar, das schwingt immer noch mit, aber ich bin jetzt mal ganz böse. Trump hat das gut gemacht. Der hat das spieltheoretisch wunderbar mit einer aggressiven Verhandlungstaktik hingekriegt. Die Europäer sind über das Stöckchen gesprungen und jetzt engagieren sie sich im Norden in der Arktis stärker. Also das ist so die Art, wie das da eben abläuft. Und das findet da ja auch ganz konkret statt. Dieses Jahr mit Rubio, ich glaube mittlerweile der größten amerikanischen Delegation. Das ist alles, was sicherlich stark im Fokus steht, aber Nigeria oder Venezuela, das ist nur Beipaket. In Afrika gibt es große Konflikte, auch das wird sicherlich in den Nebengesprächen eine wichtige Rolle spielen. Die Ukraine ist eigentlich immer noch das Hauptthema. Natürlich muss die ukrainische, und das sieht man ja mit dem Rückzug der Amerikaner zu nahezu 98-99%, haben sie ihre Gelder rausgezogen. Das heißt, Europa muss in großen Teilen dieses Gap auffangen. Und natürlich muss Ukraine alles dafür tun, dass an ihrer Seite diejenigen bleiben, als die Koalition der Willigen, die sie natürlich in diesem Krieg irgendwie unterstützen werden. Wenn das irgendwann nicht mehr der Fall sein wird, dann wird das eben von der Seite aus der Krieg beendet. Und dazu dient auch dieses Ukraine House, eben Lobbyarbeit zu machen. Bleibt dabei, helft uns und so weiter. Viele mokieren sich ja auch heute noch darüber, dass Donald Trump gesagt hat, also er würde das so innerhalb von 24 oder 48 Stunden beenden. Das muss man wirklich eher symbolisch sehen. Tatsächlich ist es so, der Auslöser für mich aus meiner Perspektive war insbesondere das Zusammentreffen in Alaska, in Anchorage mit Wladimir Putin. Und ich gehe davon aus, nicht nur dort, sondern dass darüber hinaus für uns vielleicht nicht sichtbar, aber noch an weiteren Kanälen im Bereich Wirtschaft, Finanzen, Politik, natürlich Militär, trotzdem weiterhin wieder, sagen wir mal, ein Netzwerk gesponnen wird, wo sich die großen Nationen austauschen. Und tatsächlich ist das der Anfang gewesen. Allerdings, jetzt, Sie wissen ja, Witkow, Kushner, das sind ja diejenigen, die auf der amerikanischen Seite sind. Auf der russischen Seite ist das immer ein bisschen anders. Es ist mühsam, es ist zäh, aber solange, und damit will ich keine Wertung aussprechen, solange die entscheidende Frage, die ja jetzt noch offen ist, und das ist die territoriale Frage, und da geht es um diesen, sagen wir mal, Rest Donbass, der noch in der ukrainischen Kontrolle ist, solange man dort keinen Weg findet, irgendeine Art von Vermittler, der mit einer klugen Idee jetzt dieses überwindet, solange wird der Krieg weitergehen.
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt kündigte an, den Verfassungsschutz weiter auszubauen. Er solle ein richtiger Geheimdienst werden, mit internationalen Geheimdiensten zusammenarbeiten und selbst aktiv tätig werden. Aber gegen wen? Dies erörterten wir mit Hans-Georg Maaßen, dem ehemaligen Chef der Behörde. Was ist der Unterschied zwischen Nachrichten und Geheimdienst?
Ein Nachrichtendienst ist, wie der Name schon sagt, ein Dienst, der Nachrichten sammelt, Informationen sammelt und analysiert. Und diese Informationen können aus geheimen und offenen Quellen stammen, werden zusammengeführt und an den Auftraggeber, also die Bundesregierung oder an andere, in Anführungszeichen, Kunden wie die Polizei weitergegeben. Ein Geheimdienst ist ein Dienst, der auf geheimem Wege regelmäßig aktive Maßnahmen führt, wie man so aus James-Bond-Filmen kennt, also Personen neutralisieren, diskreditieren, diffamieren, aber auch dafür zu sorgen, dass Personen auf den richtigen Plätzen sind, also die eigenen Leute, meinetwegen ein Ministeramt und so etwas. Das sind die geheimen, aktiven Maßnahmen, die man von vielen ausländischen Diensten, vor allem in nichtdemokratischen Staaten kennt, aber die auch CIA, MI6 und andere Dienste machen. Das ist den deutschen Diensten, ob Verfassungsschutz, aber auch BND verboten. Der BND darf zum Beispiel nicht einen eigenen Mitarbeiter oder eine angeworbene Quelle zum Ministerpräsidenten eines anderen Landes machen, um das mal so plakativ zu sagen, oder andere aktive Maßnahmen machen, wie die deutsche Politik im Ausland durch eigene Leute vertreten zu lassen. Das ist den deutschen Diensten verboten, aus guten Gründen. Das machen andere ausländische Dienste. Das wäre eine völlige Neuausrichtung der Behörden. Zum Verfassungsschutz kann ich sagen, er wäre mit der jetzigen Ausbildung, dem jetzigen Personal aus meiner Sicht auch nicht in der Lage, diese Neuausrichtung zu betreiben. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass ein Herr Minister Dobrindt dies ernsthaft in Betracht zieht. Ich kann mir eher vorstellen, er zieht in Betracht, dass der Verfassungsschutz polizeiliche Aufgaben wahrnimmt, eine Art Geheimpolizei wird. Und das wäre, wenn der Verfassungsschutz nicht nur Nachrichten sammelt, sondern auch Vernehmungen durchführt, Hausdurchsuchungen durchführt, vielleicht auch in geheimer Weise in Wohnungen geht, um da Informationen zu generieren, also Wanzen zu platzieren und so weiter. All das ist auch dem Verfassungsschutz heute verboten, aus guten Gründen. Die Alliierten hatten nach dem Zweiten Weltkrieg in einem Polizeibrief festgelegt, dass solche Maßnahmen allenfalls der Polizei vorbehalten sind, und zwar nur dann, wenn ein Verdacht vorliegt einer Straftat oder zur Aufklärung von Straftaten. Der Verfassungsschutz als ein Nachrichtendienst darf das nicht. Also wenn Minister Dobrindt so etwas machen würde, würde er sich über diesen Polizeibrief der Alliierten hinwegsetzen, der auch aufgrund einiger Gerichtsentscheidungen des Bundesverfassungsgerichts eigentlich schon Verfassungsrang hat, nämlich diese strenge Trennung zwischen Polizei und Nachrichtendienst. Der Verfassungsschutz wird jedenfalls nach dem, wie ich Herrn Dobrindt verstanden habe, auch in Zukunft seine geheimen Informationen sammeln, also die offenen Informationen sammeln. Hinzu käme nur, dass er eben Befugnisse hätte, wenn es jetzt mit Blick auf die Polizei geht, die eigentlich nur der Polizei vorbehalten sind, wie Durchsuchungen, Vernehmungen, Beschlagnahmungen und so weiter. Das wäre eine Ausdehnung der Befugnisse. Und das wäre etwas, was wir eigentlich nie in Deutschland wollten, weil wir eine klare Trennung zwischen Polizei und Geheimdienst wollten. Denn für die Polizei ist klar, sie darf nur im Verdachtsfall oder wenn eine Straftat schon stattgefunden hat, zur Ermittlung des Tatgeschehens tätig werden, während der Geheimdienst schon wesentlich früher tätig werden darf. Es liegt noch nicht mal ein Verdacht einer Straftat vor. Und dem Verfassungsschutz dann Befugnisse wie der Polizei einzuräumen, das ist weit, weit zu früh, jedenfalls was einen Sachverhaltsablauf angeht. Es war in der Vergangenheit, auch zur Zeit von Bundeskanzlerin Angela Merkel, immer die Frage gewesen, macht Deutschland das, eine Art Gegenhacking? Und wenn wir das machen, wer macht das? Es war nach langer Diskussion klar, wir müssen uns auch wehren können. Wir dürfen nicht nur Opfer sein, sondern wir müssen jedenfalls eine wehrhafte Demokratie auch im Cyberbereich sein. Das ist die Frage, wer macht das? Und es war eigentlich klar gewesen, der Verfassungsschutz macht es nicht, weil der Verfassungsschutz letztendlich nicht als Nachrichtendienst für derartige aktive Maßnahmen zuständig ist und auch nicht vorgesehen ist. So, und aus meiner Perspektive wären die richtigen Einrichtungen, die dafür zuständig sind, entweder die Bundeswehr oder die Polizei, und da ist die Frage, macht es das Bundeskriminalamt oder die Bundespolizei? Bei der Bundeswehr stellt sich immer wieder die Frage, wenn die Bundeswehr tätig wird, sind wir dann schon im Bereich, ich sage mal, von Maßnahmen, die dann dazu führen, dass der Gegner sagen kann, das ist ein militärischer Angriff und jetzt reagieren wir konventionell. Bei der Polizei kann man immer sagen, das sind polizeiliche Maßnahmen, die haben nichts zu tun, jedenfalls mit Blick eben auf das Kriegsvölkerrecht.
Das war der Wochenrückblick beim Kontrafunk, werte Hörer. Vielen Dank fürs Zuhören. Heute um 20.05 Uhr gibt es natürlich wieder eine neue Folge Argus Ohren. In dieser Woche unter anderem mit Blick auf den überbordenden Sozialstaat in Deutschland, auf den Wahlsieg von Sanae Takaichi in Japan und auf die Bandengewalt in Berlin. Wir hören uns wieder am 21. Februar. Bis dahin, machen Sie es gut. Ihr Robert Mayer.